Ja, Lust aufs Fasten machen, das hast du schön formuliert, Gabi. Und ich hoffe und bete, dass Gott meine Worte heute Morgen benutzt, genau das zu tun, Lust aufs Fasten zu machen. In der Phase des Suchens nach dem Thema dieser Predigt rief mich Antje an und fragte, kannst du nicht über das Fasten predigen, wegen der bevorstehenden Zeit? Und das Thema lag bei mir nicht gerade oben auf. Aber bei näherer Betrachtung machte es tatsächlich Sinn. Denn in 14 Tagen starten wir als Gemeinde in diese Gebets- und Fastenwoche vor Ostern. In einer Woche. Ja gut, es ist die zweite Woche von jetzt ab. Nächste Woche nicht, aber dann. Das meinte ich. Und die hatte bei uns mittlerweile Tradition, diese Gebets- und Fastenwoche. Aber außerdem passt das Thema ja auch wunderbar zu unserer Vision. Gott begegnen verändert Leben. Denn im Fasten konzentrieren wir uns darauf und begegnen ihm. Und allein das Fasten ist ja schon eine veränderte Lebensweise. Und das, was wir im Fasten erleben, in der Begegnung mit Gott, verändert uns wahrscheinlich nochmal zusätzlich. Als Christen haben wir ja eine herrliche Vielfalt des Fastens zur Auswahl und stehen unter keinem Gesetz und keiner Verpflichtung. Es soll tatsächlich nur eine Stelle geben in der Bibel, in der Gott das Fasten gebietet. Und das ist im Alten Testament in Verbindung mit dem Versöhnungstag, Yom Kippur. Dort steht im 3. Mose, und der Herr redete mit Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten. Denn wer nicht fastet an diesem Tag, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Also im Verlauf der ganzen biblischen Geschichte über hunderte von Jahren fordert Gott nur einmal einen Tag im Jahr zu fasten in der Zeit vor Jesus. Und im Neuen Testament finden wir das auch nicht. Ansonsten herrscht Freiheit und die Einladung zum Fasten, das Angebot, durch diese Disziplin Gott zu begegnen und ganz neu kennenzulernen. Wir müssen dabei nichts demonstrieren und beweisen. Richtig. Sondern es ist meist eine intime und private Sache zwischen Gott und mir. Und ich sage meist, da es bei der Vielzahl von Fastenmöglichkeiten eben auch die Möglichkeit des gemeinsamen Fastens gibt, wie wir es in dieser Woche dann tun werden. Und wie es auch im Alten Testament bei obiger Stelle der Fall war. Und auch so ein gemeinsames Fasten, auf dieses gemeinsame Fasten wollen wir uns einstimmen. Aber auch das bleibt natürlich freiwillig und ohne Zwang mitmachen zu müssen. Ich finde das herrlich. Gott legt die Verantwortung für unser geistliches Leben komplett in unsere eigenen Hände. In der Bergpredigt spricht Jesus nacheinander vom Beten und vom Fasten und sagt in dem Zusammenhang, verkürzt wiedergegeben, Folgendes. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und in den Straßenecken stehen und beten und sich vor den Leuten zeigen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater. Also weder beten noch fasten soll als Aushängeschild dienen für unsere Spiritualität und damit missbraucht werden. Seht her, ich faste, ich bete. Aber es soll einhergehen mit viel und freudiger Reichsgottesaktivität. Wie der Herr schon durch Jesaja die sich beklagenden Israeliten wissen lässt, die beim Fasten nichts an ihren schlechten Praktiken änderten. Er spricht durch Jesaja, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? ist nicht das ein Fast, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Gib frei, die du bedrückst. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Also aktiv sein in den Werken Gottes. Zeigen, was Gott eigentlich den Menschen möchte und nicht mit saurem Gesicht rumlaufen. Aber was heißt denn nun Fasten? Das übliche Fasten besteht aus dem Verzicht auf jegliche Nahrung. Flüssigkeit dagegen ist erlaubt und trägt eigentlich der Tatsache Rechnung, dass der Körper Flüssigkeit mehr braucht als Nahrung. Obwohl die Bibel hauptsächlich von Wasser als Flüssigkeit ausgeht, denke ich, kann man da sehr flexibel sein und andere Sachen einsetzen auch. Es gibt allerdings auch die Extremform des Fastens, bei der weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich genommen wird. Esther hat ein solches Fasten angeordnet, als Mordekai ihr nahelegte, dass sie als Mitglied im Harem des Königs die einzige sei, die das Komplott zur Ausrottung der Juden im Land durch Aufdeckung verhindern könne. Aber auf unaufgefordertes Vorsprechen beim König stand die Todesstrafe. Sie gab Mordekai diese Antwort. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Hier ging es um Leben und Tod. Und entsprechend hoch war der Einsatz. Und dann gibt es das Teilfasten, das auf Daniel zurückgeht. Da heißt es in Daniel 10, ich aß keine leckere Speise. Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Es heißt in diesem Zusammenhang, dass Daniel zu der Zeit sehr traurig war. Er litt unter der Situation des Exils und flehte Gott an um sein Eingreifen. Und dabei praktizierte Daniel durchaus das normale Fasten. Denn im Kapitel davor heißt es, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Warum er im 10. Kapitel nur auf Leckeres verzichtet, wissen wir nicht. Aber das ist dann als das Daniel-Fasten bekannt geworden. Und am nächsten Sonntag mal anders wollen wir so ein Daniel-Fasten einhalten. Wir haben bisher schon von einigen Zeitspannen des Fastens gehört. Einen Tag, zum Beispiel am Tag der Versöhnung. Oder 3 Tage bei Esther. Oder auch Paulus nach seiner Blindung hat er 3 Tage nichts gegessen. 7 Tage finden wir bei David, als sein Kind, das er durch Sünde gezeugt hatte mit Bathseba, so schwer krank war, dass es starb, hat er diese 7 Tage gefastet um sein Leben. 21 Tage fastete Daniel, als er im Exil trauerte und eine Serie von Visionen hatte. Und schließlich 40 Tage, einmal bei Mose, als er das Gesetz empfing auf dem Berg Sinai und Gott begegnete, dann bei Elia nach dem Countdown auf dem Berg Karmel, wo er dann floh und von einem Engel Nahrung erhielt und nach dieser Nahrung 40 Tage unterwegs war zum Berg Horeb. Und natürlich bei Jesus, sehr bekannt für uns, als er in die Wüste ging. Es gibt aber auch zahlreiche Stellen ohne eine Zeitangabe, sowohl für persönliches als auch für gemeinsames Fasten, sodass man auch da von ganz großer Flexibilität ausgehen kann, welchen Zeitraum man einhalten möchte und was Gott einem aufs Herz legt. Aber wofür Und weshalb wird er nun gefastet? Es gibt viele Gründe, aber ich möchte mal in 4 Blöcke zusammenfassen. Erstens für eine innere Beziehung mit Gott. Man kann es auch als Hingabe sehen oder als eine Liebeserklärung. Wir kennen das ja durchaus auch im zwischenmenschlichen Bereich. Den Verzicht als Ausdruck der Liebe. Jemand gibt das Rauchen auf, weil es sein Partner möchte. Oder investiert nicht mehr so viel Zeit in sein Hobby, sondern verbringt mehr gemeinsame Stunden oder ähnliches. Zur Beziehungspflege. Es gibt eine bemerkenswerte Aussage Jesu, als die Jünger des Johannes zu ihn fragten: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Also offensichtlich aus diesem Kontext heraus wieder offenbar, dass Fasten üblich war. Und dann antwortet Jesus mit einer seiner typischen Überraschungsbilder. Es ist ein bisschen schade, dass wir uns schon so dran gewöhnt haben. Aber stellt euch das in diesem Zusammenhang vor. Hochzeit? Wo wird denn hier gefeiert? Bräutigam, wer ist denn das? Wovon redest du denn? Was dahinter steckt, ist eigentlich die hier erste Offenbarung, dass Jesus der Bräutigam der Gemeinde ist. Und wir mit ihm eine eheähnliche Beziehung haben. Das Bild taucht ja dann mehrfach auf, auch im Neuen Testament. Wenn Liebespaare beisammen sind, freuen sie sich aneinander. Danke dir. Wenn sie getrennt sind, schmachten sie nacheinander. Diese Sehnsucht kann richtiges Leiden sein. Als ich mich im zarten Alter von 18 Jahren in Anime verliebte, aber sie noch nicht hatte, hat es mir buchstäblich den Magen zugeschnürt, den Appetit verschlagen. Ich habe nichts mehr gegessen. Eine erste, allerdings unfreiwillige Erfahrung des Fastens. Das Hohelied im Alten Testament wird ja von manchen als Allegorie gesehen, der Beziehung Gottes oder Jesu mit seiner Gemeinde. Und da heißt es: Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Freund findet, was sollt ihr ihm sagen? Dass ich krank bin vor Liebe. Dass ich krank bin vor Liebe. Wenn unser Herz mit Liebe zu Jesus erfüllt ist, dann mag es uns ähnlicher gehen. Dann kann das Fasten durchaus den Wunsch ausdrücken, ihm näher zu sein, wie auch gleichzeitig dieses Verlangen verstärken, ja eine Liebeserklärung sein. Und von daher ist es von manchen als das Bräutigamfasten genannt worden, auf diesem Wort von Jesu basierend. Zweitens, das Fasten als Notschrei und Hilferuf. Wir haben diesen Esther-Text bereits gelesen, als Beispiel eines Vollfastens in einer Krisensituation. Wenn man eine Statistik führen könnte, wann gebetet wird, dann wäre die Anzahl der Gebete in Notsituationen wohl die höchste Zahl. Selbst Menschen, die sonst nicht an Gott glauben, beziehen ihn dann ein irgendwie als möglichen Helfer und Retter und schicken Stoßgebete vom Himmel oder lassen andere für sie beten. Dabei wissen wir, dass Fasten unserem Gebet doch eine weitere Dimension hinzufügt. Fast möchte man sagen, sie mit Nachdruck verstärkt, sie Gott eindringlich ins Herz legt, ihre intensive Lautstärke in seinem Ohr noch stärker macht. Im Rahmen meiner Organisations- und Teamleiterschaft in Peshawar, Pakistan, entwickelte sich mal eine Krise, die mir echt an die Nieren ging. Sie zog sich lange hin und war ein Konglomerat aus finanziellen Schwierigkeiten als Organisation, Managementproblemen, persönlichen Unzulänglichkeiten, Angriffen und dem kräftigen Mitmischen eines zu Hilfe gekommenen Gastes, der zu großen Belastung wurde. Ich hatte selten so viel Druck und Verzweiflung erlebt und in dieser Zeit viele Tränen vergossen. Damals entschloss ich mich irgendwann dann das erste Mal zu einer langen Fastenphase, einem 40-tägigen Jesusfasten. An viele Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass Gott in dieser Zeit sehr viel Ermutigung und Kraft gab und wir aus dieser misslichen Situation wieder herausgeführt wurden. Im Alten Testament ruft der Prophet Joel anlässlich einer Dürre und Heuschreckenplage aus: Sagt ein heiliges Fasten an, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes und schreit zum Herrn. Fastet und schreit zum Herrn, dass diese Katastrophe vorbeigeht. Oder Jona, als er in die Stadt Ninive ging, predigte er: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und die Reaktion: Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Erstaunlich. Eine Bevölkerung, die eigentlich keinen Bezug zu Gott hat, fängt an zu fasten, weil sie gewarnt wurde. Und die Katastrophe geht vorbei. Drittens, um Gottes Strategie und Offenbarung, die letztlich sein Wirken freisetzt. In den ersten Jahren unserer Zeit in Peshawar in Pakistan wurde ein Missionar, der dort mit der Church of Pakistan arbeitete, entführt. Er wurde morgens auf einer Nebenstraße angehalten, die wir auch oft benutzten, um zum Flughafen zu kommen. Und er wurde in die Stammesgebiete verschleppt. Da bestand kaum eine Chance, ihn irgendwie zu finden und frei zu bekommen. Das ist ein Bereich, der wird von anderen regiert. So versetzte natürlich eine Gebetswelle ein unter den Christen. Und ich selbst hatte im Zug dieser Zeit den Eindruck, dass Gott sagte: Du faste für 3 Tage. Und ich habe das getan und unmittelbar danach tauchte der Entführte zu Fuß wieder auf mit einer bemerkenswerten Geschichte. Einer seiner Wächter hat ihn völlig unautorisiert nachts weggeschickt, als er merkte, dass dieser Mann viel betete. Mann des Gebets, hat er gesagt, geh. Wenn du dich in diese Richtung hältst, dann kommst du irgendwann nach Peshawar. Und als er sich dem ersten Posten an der Stadtgrenze zu erkennen gab, wollten die nicht glauben, dass er es war. War ja stadtbekannt, dass das passiert war. Dass der zu Fuß zurückkam. In der Apostelgeschichte 13 spricht Gott in ein Fasten der Gemeinde hinein. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das war der Beginn der ersten Missionsreise des Paulus, der Beginn seines weltverändernden Wirkens. Gott sprach in das Fasten hinein und gab Strategie. Von spezieller strategischer Bedeutung war natürlich auch das Fasten Jesu. Gerade war er getauft worden, der Heilige Geist war in Form einer Taube auf ihn herabgekommen und der Vater hatte vom Himmel über ihm gesprochen: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber statt nun in der Kraft des Geistes zu wirken und von allen anerkannt zu werden, geschieht etwas anderes. Es heißt bei Matthäus, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Also weg vom Fenster, weg von der Öffentlichkeit und hinein in die Einsamkeit der Wüste. Es folgen 40 Tage und Nächte des Fastens und dann die Versuchungen des Feindes. Danach tritt Jesus öffentlich auf und beginnt seinen Dienst. Wir wissen nicht, wie Jesu Dienst verlaufen wäre, wenn diese strategische Zeit der Zubereitung durch diese langen Fastenphase nicht erfolgt wäre. Da ist bestimmt vieles passiert zwischen ihm und dem Vater. Er war immerhin Gottes Sohn. Und dennoch führt ihn der Heilige Geist zum Fasten in die Wüste. Und schließlich viertens, als geistliche Disziplin im normalen Leben eines Nachfolgers Jesu. Wenn wir als Jünger Jesu leben, dann sind bestimmte Praktiken einfach Bestandteil unseres täglichen Lebens. Wie sehr wir uns in ihnen üben, in ihnen leben, hat durchaus Einfluss auf unser Wachstum als Christen. Wer kaum betet, wird die Macht des Gebetes nicht erfahren. Wie jemand, der es ständig anwendet. Der pflegt dadurch nicht nur seine Beziehung mit Gott, sondern schöpft auch Ermutigung und Begeisterung aus dem, was aus dem Gebet folgt, was er erfährt, wie Gott antwortet. Wer nie in die Gemeinde kommt, wird auch den Segen der Gemeinschaft vor Gott nicht erfahren. Und so gibt es eine Reihe von geistlichen Disziplinen, deren Einhalten unserem Wachstum dient. Und Fasten ist eine solche Disziplin. Dabei herrscht auch hier wie in allen anderen Bereichen des Christseins eine erlösende Freiheit im Geist. Im Gegensatz zur Gesetzlichkeit im Islam. Wir haben ja jahrelang hautnah miterlebt, welcher Druck zur Zeit des Ramadan auf den Leuten liegt. In einer wirklich religiösen Gesellschaft ist es kaum möglich auszuscheren. Penibel waren die Vorschriften eingehalten. Beginn und Start des täglichen Fastens ist auf die Minute festgelegt und wird in der Zeitung veröffentlicht. Ein striktes Fasten bringt Anerkennung und stärkt den Ruf eines frommen Mannes. Eigentlich gerade das Gegenteil, was Jesus am Anfang sagte. Wie befreiend ist es da, dass Jesus sagt, lass es niemand wissen. Wie befreiend ist es, dass wir mit Gott besprechen können, wann und wie wir fasten sollen. Dass wir direkt Weisung von ihm kriegen. Wie bereichernd ist es, dass es viele Formen des Fastens gibt. Fasten vom Essen, Fasten von Süßigkeiten, vom Fernsehen, von irgendeiner Lieblingstätigkeit. Für den nächsten Sonntag bei Anders ist es ein Daniel-Fasten, ohne Kaffee und Kuchen, aber was anderes. Arthur Wallace hat ein Buch geschrieben, ein Fasten, das Gott gefällt. Und er sagt darin, der Mensch, der betet und fastet, gibt dem Himmel zu verstehen, dass er es wirklich ernst meint. Er gebraucht ein Mittel, das Gott gewählt hat, um seine Stimme im Himmel hörbar zu machen. Der Titel des Buches, ein Fasten, das Gott gefällt, ist diesem Jesaja-Text genommen, den wir anfangs gehört haben. Also, Jesus sagt, lasst es niemand merken. Und durch Jesaja fordert Gott uns auf, beim Fasten aktiv zu sein, in den Dingen, die ihm gefallen und nach neutestamentlicher Sprache Zeichen des Reiches Gottes zu setzen. Das sind doch gute Anweisungen in dieser Fastenzeit. Und speziell die kommende Woche des Fastens, in der wir Gott neu begegnen und verändert leben können. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du dieses Fasten einfach eingerichtet hast als einen Weg, mit dir zu reden und sie Anliegen vor dir zu bringen, dass du hineinreden kannst als eine Erfahrung, Herr, die speziell ist im geistlichen Leben. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns diese Lust gibst darauf, dass du uns erinnerst, dass du uns zeigst, wann, wie und wo wir fasten sollen. Auch außerhalb dieser angesetzten Zeiten wie nächste Woche. Und schenke uns dadurch eine ganz neue innige Beziehung mit dir, Herr. Verstärke unsere Liebe zu dir und den Hunger nach dir. Und baue das ein in unser Leben, Herr. Tipp uns auf die Schulter, dass wir immer wieder daran denken, dass das ein Weg ist, mit dir ganz neu zu kommunizieren und zu begegnen. In Jesu Namen. Amen.